Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Eine halbe Ewigkeit lang haben Wissenschaftler vor einer Überbevölkerung der Erde gewarnt. Auf einmal weht der Wind aus der anderen Richtung. Seit kurzem stimmen Forscher weithin darin überein, dass die Bevölkerung nicht nur in Staaten des globalen Nordens, sondern auf der ganzen Welt zurückgehen wird. Das könnte für die Wirtschaft Probleme auslösen, aber die Umwelt entlasten. Die Frage ist nur, wann werden die Geburtenraten sinken und wie kann man Einfluss darauf nehmen? Inge Breuer hat Antworten gesammelt.
Wenn wir keine zusätzlichen Schulen bauen würden, dann würde die Bevölkerung also fast auf 10 Milliarden steigen bis zum Jahr 2050.
Berechnet Professor Wolfgang Lutz. Aber, so führt der Leiter des Wittgenstein-Centers für Demografie in Wien weiter aus.
Wenn wir massiv in die Bildung der Frauen in Afrika investieren, dann ist schon die Weltbevölkerung in Mitte des Jahrhunderts um mehr als 1 Milliarde geringer als unter dem Konstantin-Szenario. Also mit anderen Worten, es ist die Bildung der Frau ist der Schlüssel zur Bekämpfung der sogenannten Bevölkerungsexplosion oder der Eindämmung dieses massiven Wachstums.
Dass die Weltbevölkerung schrumpfen wird, gilt unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen als ausgemacht. Die Frage ist allerdings, ob das in 50, 60 oder möglicherweise erst 80 Jahren geschieht.
Also Bevölkerungsrückgang ist ein kommendes Thema. Global gesehen möchten viele es aber noch nicht anpacken. Die Befürchtung bei vielen Akteuren ist, wenn man das Thema Bevölkerungsrückgang thematisiert, dass das sozusagen ein Zeichen zur falschen Zeit ist, weil eben global gesehen das Bevölkerungswachstum natürlich noch etliche Jahrzehnte anhalten wird.
Bislang warnte die Wissenschaft vor allem vor den ökologischen und sozioökonomischen Konsequenzen einer weiter wachsenden Weltbevölkerung. Aber die beiden Forschenden am Wiesbadener Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Dr. Elke Leuchinger und Dr. Franz Swiatschny, beschrieben in einer jüngst veröffentlichten Studie den Bevölkerungsrückgang als die zukünftige globale Herausforderung. Zwar wächst die Weltbevölkerung noch, aber dieses Wachstum verlangsamt sich zunehmend.
Wenn wir jetzt weltweit schauen, dann sind es zunächst mal neben Deutschland vor allen Dingen die Länder im Süden und Osten Europas, aber auch Japan, in denen die Bevölkerung schon heute einen negativen natürlichen Saldo aufweist.
Erläutert Frank Swiatschny. Das heißt, in einer wachsenden Zahl von Ländern sterben mehr Menschen, als geboren werden.
In einigen dieser Länder wird die Bevölkerungsentwicklung durch Zuwanderung noch im Positiven gehalten. In China und Brasilien wird erwartet, dass die Bevölkerung noch vor 2050 beginnen wird, zurückzugehen.
In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wird sich der Bevölkerungsrückgang auch auf weitere Länder Asiens ausdehnen. Selbst Indien, so die Vorausberechnungen, wird davon betroffen sein. Ebenso Länder in Lateinamerika und die USA. Anders gesagt, die Geburtenrate wird in diesen Ländern durchschnittlich unter 2,1 Kinder pro Frau sinken. Und damit beginnt die Bevölkerung dort zu schrumpfen. Mit den bekannten Konsequenzen.
Der Bevölkerungsrückgang, den wir für einige Länder antizipieren, ist natürlich ein ambivalentes Thema. Einerseits ist ein rückläufiges Angebot an Arbeitskräften und Beitragszahler und Zahlerinnen eine Herausforderung für die Arbeitsmärkte, für die sozialen Sicherungssysteme und so weiter. Das sind zum Beispiel die Wohnungsmärkte. Weniger Menschen fragen weniger Wohnungsmärkte nach und auf Dauer kann das zu Leerstand führen. Das Gleiche gilt für die Tragfähigkeit von Infrastruktur, Geschäften, Buslinien. Und dieses Phänomen lässt sich in Deutschland in fast allen peripheren Regionen betrachten, während wir gleichzeitig in den Städten natürlich Wohnungsknappheit haben.
Doch während in zunehmend mehr Ländern der Welt die Bevölkerungszahlen stagnieren oder zurückgehen, für einen Kontinent gilt das derzeit nicht, weiß Frank Swiatschny.
Nur in Afrika werden auch am Ende des Jahrhunderts die meisten Länder noch Geburtenüberschüsse haben.
Allerdings, ergänzt Elke Leuchinger vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, gibt es mittlerweile auch in Afrika große Unterschiede bezüglich der Geburtenraten.
Momentan liegt das Geburtenniveau mit 4,4 Kindern je Frau noch deutlich über den Werten der anderen Weltregionen. Und hinter diesem relativ hohen Durchschnittswert verbergen sich jedoch große Unterschiede zwischen den Ländern Afrikas und zwischen den Regionen Afrikas. Zum Beispiel In Niger bekommen Frauen im Schnitt noch 7 Kinder. In Somalia sind es im Durchschnitt 6 Kinder. Schauen wir nach Angola, 5,6 Kinder, oder nach Burkina Faso, 5,2 Kinder. Und gleichzeitig gibt es aber im Norden und im Süden des Kontinents zahlreiche Länder, wo Frauen im Durchschnitt schon weniger als 3 Kinder pro Frau bekommen.
Elke Leuchinger kennt auch die Gründe für solche Unterschiede.
Wir sehen, dass in Ländern, in denen die Säuglings- und Kindersterblichkeit noch relativ hoch ist, dass dort die Frauen bis heute im Schnitt mehr Kinder bekommen als in Ländern, in denen fast alle Kinder überleben. Und ja, diese Entwicklung, wovon hängt die ab? Die hängt sehr eng mit der sozioökonomischen Entwicklung zusammen. Und die steigende Bildung von Frauen, aber auch Männern, zunehmend Geschlechtergerechtigkeit, eine abnehmende Rolle der Beschäftigung in der Landwirtschaft sowie generell verbesserte Möglichkeiten für Erwerbstätigkeit von Frauen außerhalb des Haushalts.
Bildung ermöglicht Frauen zunehmend Erwerbstätigkeit und macht sie finanziell unabhängiger von Mann und Familie. Sexuelle Aufklärung und der Zugang zu Verhütungsmitteln führen dazu, dass viele Frauen nicht mehr ungewollt schwanger werden. Das weiß auch Professor Wolfgang Lutz, Bevölkerungsforscher.
In allen afrikanischen Ländern ist es so, also hier zum Beispiel Äthiopien, dass Frauen, die nie in der Schule waren, im Durchschnitt 6 Kinder haben. Dann, wenn sie ein bisschen in der Schule waren, sinkt es schon. Und die neuesten Daten zeigen also schon deutlich unter 2 für Frauen, die zumindest bis 15 in die Schule gegangen sind. Und das ist durch die Bank so. Und weil eben eine gewisse Basisbildung dazu befähigt, erstmal will weniger Kinder haben, weil man auch den Kindern ein besseres Leben bieten will. Und vor allem können sich auch die besser gebildeten Frauen durchsetzen stärker gegenüber dem Ehemann, der in der Regel mehr Kinder will. Sie weiß um das Gesundheitsrisiko, das viele Geburten nacheinander unter schwierigen Gesundheitsbedingungen bringen. Und sie wollen halt nur weniger und haben auch weniger.
Schulen, so Wolfgang Lutz, seien deshalb noch wichtiger als technische Förderprogramme für Entwicklungsländer. Pointiert gesagt, Lehrer sind wichtiger als Ingenieure. Und vorausgesetzt, die Weltgemeinschaft investiert massiv in Bildung, insbesondere Bildung von Mädchen und Frauen, kommt Wolfgang Lutz zu einer, man muss wohl sagen, recht optimistischen Prognose über die Entwicklung der Weltbevölkerung. Während nach Datenlage der Vereinten Nationen der Scheitelpunkt mit einem Bevölkerungsmaximum von 10,9 Milliarden Menschen um das Jahr 2100 liegt, berechnet Wolfgang Lutz, dass die Bevölkerung bereits ab 2070 zu sinken beginnt. Hier bei einer Präsentation im Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Österreich.
Wir erwarten nur 2 Milliarden mehr, höchstwahrscheinlich. Um die Mitte des Jahrhunderts werden wir ungefähr 9,2 Milliarden haben. Dann in den 60ern eine Spitze von ungefähr 9,4, 9,5. Und dann gegen Ende des Jahrhunderts dürfte die Weltbevölkerung auf ungefähr 9 Milliarden sinken.
Es wird einen Rückgang der Weltbevölkerung geben, wann immer er auch einsetzen wird. Möglicherweise wird dieser Rückgang auch mit neuen sozioökonomischen Krisen verbunden sein. Aber wäre es nicht für die Umwelt eine große Entlastung?
Tatsächlich ist es natürlich so, dass weniger Bevölkerung unter sonst gleichen Rahmenbedingungen einen geringeren ökologischen Fußabdruck bedeutet. Und eine kleinere Bevölkerung verbraucht weniger Ressourcen, trägt weniger zu Umweltbelastung und Klimawandel bei. Das ist aber nur ein Aspekt.
Entwarnung in Bezug auf die drängenden Umweltprobleme, so Frank Sviatschny, sei damit aber nicht zwangsläufig gegeben. Denn, so der Bevölkerungsforscher,
tatsächlich hängt der Fußabdruck natürlich vom Pro-Kopf-Verbrauch ab. Und wenn bei rückläufiger Bevölkerung durch Wohlstandsgewinn der Pro-Kopf-Verbrauch trotzdem weiter zunimmt, kann in der Summe auch bei rückläufigen Bevölkerungen der ökologische Fußabdruck steigen oder konstant bleiben, zumindest nicht substanziell zurückgehen.
Zudem, so Frank Sviatschny nüchtern, sei die Überbevölkerung ja nicht wirklich der Grund für den Klimawandel. Es seien vielmehr 10% der wohlhabendsten Menschen weltweit, die etwa 50% des Klimawandels verursachen.
Und das sind nicht nur Menschen, die in den reichen Industrieländern leben, sondern eben auch eine globale Elite, die in den Schwellenländern sich gebildet hat. Wenn die 50% des globalen Fußabdrucks verantworten, dann ist es natürlich klar, reden wir jetzt darum, dass eben Bevölkerungswachstum auf der Basis des Konsums der reichsten 10% stattfindet, oder reden wir von den Menschen, die in den ärmsten Ländern leben und die kaum zum ökologischen Fußabdruck beitragen, weil einfach ihr Wohlstandsniveau viel zu niedrig ist, um beispielsweise Flugreisen zu unternehmen oder Konsumgüter zu konsumieren. Insofern trägt beispielsweise der prognostizierte Bevölkerungszuwachs in Afrika relativ wenig zu der globalen Entwicklung bei. Die Dynamik wird von den Wohlhabendsten und von der wachsenden globalen Mittelschicht getragen.